Wir sind in der fortlaufenden Bibelbetrachtung im Kapitel 59 im Jesaja-Buch und werden heute dann die zweite Hälfte von diesem Kapitel genauer betrachten. Wir haben einen wichtigen Grundsatz festgestellt, der wie so viele Wahrheiten, unabhängig von der Zeit, wenn sie gesagt wurden, einfach ewigen Bestand haben. Und es waren so die Worte am Anfang des Kapitels, dass die Sünde von Gott trennt. Die Nähe Gottes ist nicht erlebbar, wenn die Sünde zwischen Mensch und Gott steht. Und so ist ja das in der Geschichte sehr eng verbunden, der Zeit damals mit dem Volk Israel. Es war ja die Androhung der Verbannung, der Gefangenschaft und damit verbundenem Gericht. Und dass die Sünde geistliche Blindheit bringt im Leben, dass der Mensch dann sich nicht mehr richtig orientieren kann, dieses hin und her geworfen zu sein, dass in seinem Herzen dann Unzufriedenheit ist. Und dass dieser Zustand vom Menschen selber auch unheilbar ist. Heute werden wir ab Vers 12 das noch einmal weiterlesen und werden über folgende Gedanken das fester untermauern. Dass Israel sich seine Sünde bewusst wird, wann und wodurch, auch geschichtlich das versuchen einzuordnen, in welche Zeit spricht er hier hinein. Und über die Wiederkunft von Jesus Christus. Das ist der letzte Teil dieses Abschnitts, dass Jesus wiederkommen wird und dass es diese Wiederkunft auch gleichzeitig mit einem Gericht verbunden ist. Denn zahlreich sind unsere Übertretungen vor dir und unsere Sünden Zeugen gegen uns. Denn unsere Übertretungen sind wie uns bewusst und unsere Ungerechtigkeiten, die kennen wir. Abfallen vom Herrn, ihn verleugnen und zurückweichen von unserem Gott, reden von Bedrückung und Abfall, Lügenworte in sich aufnehmen und sich aus dem Herzen sprechen. Dieses Bekenntnis ist ein prophetisches Bekenntnis. Das heißt, Jesaja spricht hier auf einmal in der ersten Person. Das kennen wir, obwohl das alles noch weite Zukunft ist. Aber damit wir wissen, diese Buße, diese Erkenntnis, die wird wirklich nochmal kommen. Und so spricht er sie auch aus als etwas Gegenwärtiges. Als ob das schon in der Zeit, er spricht nicht nur von ihm selber, sondern wir erkennen das. Als ob das ganze Volk schon zu dieser Erkenntnis gekommen ist. So ist prophetisches Wort. So ist es, wenn Gott in die Zukunft reinschaut und sagt, so wird die Zeit kommen, dieser Augenblick der Buße wird im Volk Israel nochmal stattfinden. Es ist aber auch, glaube ich, für uns eine bekannte Erfahrung, wenn ich das so sagen kann. So ist es doch in unserem Leben, wenn Licht in unser Leben kommt. Wenn auf einmal das bewusst, uns bewusst wird, was Sünde ist, was Sünde bewirkt, zahlreich sind unsere Sünden. Die Sünden werden auf einmal lebendig in einem Menschen, obwohl er sie bis dann so nicht gefühlt hat, nicht gespürt hat. Deswegen ist das eine zeitlose Erfahrung. Aber wir wollen auch immer wieder an die Geschichte anknüpfen und weil das hier auch mit der Geschichte vom Volk Israel sehr eng verbunden ist. Aber die Erfahrung der Bekehrung ist ja genauso. So erfahren wir das doch, wenn wir uns bekehren, dass Sünde wird wie eine Last empfunden, wie etwas, was schwer bedrückt, was einem Menschen, ja, wir können vielleicht sogar sagen, er muss es aushalten, mit dieser Last der Sünde zu sein, bis die Gnade ihn diese Sünde abnimmt, dir sind deine Sünden vergeben, vom Sohn Gottes selber kommt. Und dann erleben wir als Menschen auch die Befreiung. Dann ist es leicht auf dem Herzen. Dann wird Glaube siegen. Und so wie wir die Aufzählung der Sünden schon hatten, geht das hier jetzt weiter. Und diese zahlreichen Sünden werden jetzt zu konkreten Sünden. Und hier werden die noch einmal aufgereiht, die Sünde, um die es damals ging, und die hier noch einmal aufgegriffen werden. Und das Recht ist zurückgedrängt und die Gerechtigkeit steht von fern, denn die Wahrheit ist gestrauchelt auf dem Markt und die Geradheit findet keinen Einlass. Und die Wahrheit wird vermisst. Und wer das Böse meidet, setzt sich der Beraubung aus. Und der Herr sah es, und das war böse in seinen Augen, dass kein Recht vorhanden war. Hier wird das sehr deutlich betont, dass Sünde nicht zu einer Privatsache des einzelnen Menschen bleibt, sondern dass sich das im gesellschaftlichen Leben auch immer ausbreitet. Dass der Markt wird hier erwähnt, der Handel, die Wirtschaft, alles wird dadurch beeinflusst. Die Ungerechtigkeit, wie wird das hier so genannt, und wer das Böse meidet, setzt sich der Beraubung aus. Ich glaube, der frühere Nachrichtensprecher, der Wickert ist der Familienname, den Vornamen habe ich jetzt vergessen. Der hat mal ein Buch geschrieben, vor wahrscheinlich 10 Jahren, mit dem Titel Ist der Ehrliche der Dumme? Das war ein Fragezeichen. Und genauso hört sich das hier an. Bleibst du ehrlich, hast du Pech. Deswegen ist das hier auch so sehr deutlich betont, das ist dann nicht eine einzelne Sache eines Menschen, sondern das durchdringt die ganze Gesellschaft und hat dann auch Folgen im gesamten Leben der Menschen. Alle werden in diese Ungerechtigkeit hineingedrängt. Ich glaube, dass ist auch, wir haben auch jetzt keine heile Welt. Das berichten Geschwister vom Arbeitsplatz, dass man gezwungen wird, irgendwo an eine Ungerechtigkeit mitzumachen, dass das Gewissen auch heute darunter leidet. Und somit ist dieser Zustand noch nicht Vergangenheit. Das ist auch unsere Zeit, die ist uns auch bekannt. Aber wichtig ist hier auch, wie wir gelesen haben, es kommt alles aus dem Herzen. Und deswegen Was wollen wir vor allem hüten? Vor allem wollen wir unser Herz hüten. Denn das wirkt ja sich auch im öffentlichen Leben aus. Und wir wollen es immer wieder, wenn die Bibel uns zuruft, seid nicht Teilhaber an ihren Werken, dann uns immer wieder fragen, was ist im öffentlichen Leben, im Leben der anderen Menschen aus meinem Leben geflossen? Wie hat sich das Leben bei anderen ausgewirkt von meinem Einfluss aus? Und wenn wir nicht die Kraft haben, alle Ungerechtigkeiten dieser Welt aufzufangen und die irgendwie zurechtzubringen, können wir doch immer über unser Herz wachen und sagen, was will ich, dass sich in dieser Welt verbreitet? Hier haben wir doch einen großen Raum der Wirksamkeit, der Verantwortung unseres Herzens. So war das die Begründung mit den Folgen, dass dieses Gericht Gottes nötig war. Und wie wir das hier gelesen haben, und der Herr sah es, und das war böse in seinen Augen, dass kein Recht vorhanden war. Und hier schwingt der Text weiter in eine ganz andere Ebene. Gott hat hier zwei Dinge gesehen. Einmal sah er, dass die Wahrheit nicht mehr da ist. Und das Zweite, und er sah, dass kein Mann da war. Und er staunte, dass kein Vermittler eintrat. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit. Sie unterstützte ihn. Gott sieht hier zwei Dinge. Das Recht ist nicht da, aber es ist auch unter den Menschen kein Mensch, der es jetzt zurechtbringen kann. Dieses Unmögliche, was wir immer wieder auch betonen und sagen, es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen anderen Namen, es gibt kein anderes Heil als nur durch Jesus Christus. Es gibt keine Möglichkeit, die Ungerechtigkeit und die Sünde zu vergeben, zu heilen und das Leben zurechtzubringen. Das ist nicht, weil wir Christen das so wollen und weil wir das so wünschen und weil wir Recht haben wollen und dass unser Glaube der richtige ist. Das ist hier eine ewige Feststellung Gottes. Es gab keinen, der es kann. Und dann half er sich mit seinem Arm. Hier ist ab Vers 16 das Eingreifen Gottes in die Weltgeschichte. Und somit überlagert es auch die Zeit der damaligen Situation im Volke Israel und wird jetzt übergreifend auf die Geschichte der Menschen ausgedehnt. Und somit kennen wir diesen Abschnitt von 16 bis 21 doch in die Zeit einordnen, wenn wir das jetzt in die Zeit einordnen, der Wiederkunft Jesu Christi. Bei dieser Wiederkunft wird das Böse bestraft. Das ist immer wieder auch angekündigt in anderen Texten der Bibel. Das haben wir vielleicht noch in Erinnerung aus dem Thessalonicher Brief. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 8. Es ist, wenn ich das ganz lese, ein Wort der Ermutigung und ein Wort des Trostes für leidende, verfolgte Gotteskinder. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten. Und euch, den Bedrängten, mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, im flammenden Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Hier wird von einer Vergeltung oder einer Strafe gesprochen bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus in seiner Kraft und in seiner Herrlichkeit. Deswegen ist das, was der Thessalonicher Brief hier sagt. Er sagt hier sogar zwei Bereiche oder der Menschen. Wir können vielleicht sagen, sogar auch die es nicht wussten, auch die Unerreichten, aber auch die Erreichten und die nicht gehorchten. So nennt er sie hier. Die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchten, aber auch die es nicht wussten. Einige Ausleger sagen, dass wir hier in diesem Zusammenhang vielleicht stärker gerade an Europa denken sollen, denn dieses besondere Wort, mit dem hier die Inseln erwähnt werden, und das ist in dem weiteren Text zu lesen, und sie werden den Namen des Herrn fürchten, vom Niedergang an und von dem Sonnenaufgang seine Herrlichkeit. Wenn der Bedränger kommen wird, wie ein Strom, so wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Das sind Zukunftsprophezeiungen über die Wiederkunft von Jesus Christus. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob von der Übertretung umkehren, spricht der Herr. Und ich, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ist, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Die Verheißung für das tausendjährige Reich. Denn, wie gesagt, Europa ist das erreichte Kontinent dieser Erde. Hier gibt es kein Land, in dem das Evangelium nicht bekannt ist. Und somit wird aber auch das erreichte Europa ein Gericht erleben, weil wir, wenn wir dem Evangelium von Jesus Christus nicht gehorchen. Hier spricht er auch noch von nach den Taten, danach wird er vergelten. Grimm seinen Widersachern, Vergeltung seinen Feinden, den Inseln wird er Vergeltung erstatten. Und dieses Wort Inseln, meinen einige Ausleger, ist in diesem Zusammenhang oder in dem Zusammenhang des prophetischen Wortes, deutet das immer auf die europäische Küstenländer am Mittelmeer. Rundum des Mittelmeers werden diese Länder immer wieder mit den Inseln angesprochen. Und das trifft natürlich auf das christliche Europa sehr wohl zu. Nach den Taten, danach werden sie Vergeltung erleben. Also diese Vergeltung, Geschwister, die ist wirklich, deswegen können wir die hier auch in dieser Zeit sehr gut einordnen, die wird ja auch stattfinden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Gibt es ja einen sehr großen Kampf um die Stadt Jerusalem. Das gibt den Kampf mit dem Antichristen. Auch das haben wir hier gelesen, dass er sagt, der Hauch des Herrn wird den Bedränger, wenn der Bedränger kommt, das ist hier ein anderes Wort für den Antichristen. Das ist eine sehr schwere Zeit. Es ist ein Gericht, wenn Jesus kommt, um das Friedensreich hier aufzurichten. Da werden erstmal die Feinde gerichtet werden und dann wird das Friedensreich aufgebaut. Von diesem Gericht ist hier die Rede. Das heißt, der Jesaja spannt seinen Bogen jetzt weit in die Zukunft hinein und spricht weit über das, was da noch in der Zukunft Babylons und Israels geschehen soll. Nach ihren Taten werden sie Vergeltung erleben. Die Christen aller Zeiten haben ja sich auch immer wieder mit vielen Fragen beschäftigt. Und vielleicht ist einem dem anderen der Gedanke selber schon mal im Leben gekommen. Als ich das gelesen habe, habe ich mich daran erinnert, dass ich selber an solche Situationen gedacht habe. Der Augustinus, der christliche Gelehrte und Theologe, der doch vieles auch für die Christen der ersten Jahrhunderte hinterlassen hat als Glaubenserfahrung, hat sich diese Frage gestellt und gesagt, Gott, der in alles hineinschauen kann, wird er uns Menschen auch zur Verantwortung ziehen für Taten, die wir nicht getan haben, weil wir die Möglichkeiten nicht hatten? Aber hätten wir sie gehabt, wie hätten wir gehandelt? Das ist natürlich ein sehr breites Feld, wo jeder sagen kann, dann weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber über sein Leben, glaube ich, denkt jeder mal nach und sagt, wie würde ich gehandelt haben? Wäre die Möglichkeit gewesen für mich. Oder jemand hat vielleicht eine ganz andere Herausforderung mit Anfechtungen als ich. Ich habe vielleicht in bestimmten Bereichen des Lebens damit nichts zu tun. Aber jemand kämpft da mit ganz anderen Mitteln dagegen. Wie würde ich handeln? Das sind aber alles Spekulationen, die wir nicht nachgehen sollen. Das Wort sagt hier sehr deutlich, nach den Taten, danach werden sie Vergeltung erleben. Und das wird wirklich in dem Gericht der Zeit auch stattfinden. Sicher spricht Jesus von unterschiedlichen Maß an Strafe. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn wir das auch in diese Zeit hinein verstehen. Denn das ist vielleicht nicht so sehr der unterschiedliche Stand in der Ewigkeit, aber hier bei dem Gericht, wenn Jesus kommt und das Gericht halten wird, da kommt ja auch noch das Gericht der Völker, kommt ja da hinein. Vor der Errichtung des tausendjährigen Reiches gibt es 75 Tage der Zwischenzeit und da findet auch das Gericht der Völker statt. Und das spricht Jesus schon von Knechten, die mehr geschlagen werden und die den Willen ihres Herrn kannten, Lukas 12, 47. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit noch seinen Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer aber ihn nicht kannte, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigeren geschlagen werden. Also solche Texte, die machen uns vielleicht auch mal Sorge und bringen uns zum Grübeln. Aber das ist immer, was uns hier beruhigen kann und wirklich von ganzem Herzen beruhigen kann. Der Herr Jesus wird überall der rechte Richter genannt. Und somit wird da keine Sache schiefgehen oder daneben gehen. Er wird wissen, wie er mit Gericht und Recht umgeht. Und deswegen können wir das auch ihm überlassen in seine Entscheidung, in seine Allmacht, seine Allwissenheit und in sein Amt, auch als Richter. In den Versen 19, 20 haben wir gelesen, und sie werden den Namen des Herrn fürchten vom Niedergang an und vom Sonnenaufgang seine Herrlichkeit. Wenn der Bedränger kommen wird wie ein Strom, so wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Deswegen sprechen wir hier von der Endzeit, von der Wiederkunft des Herrn in der Zeit der Bedrängnis, auch für sein Volk. Ich lese nur zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament, die diese Zeit beschreiben, diese Zeit als eine Zeit der Drangsal und aber auch des göttlichen Gerichts. Der Ausspruch des Herrn über Israel, Sacharja 12, 1 bis 4. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und des Menschen Geist in seinem Inneren bildet. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung von Jerusalem. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein für alle Völker machen. Alle, die ihn aufladen wollen, werden sich gewiss daran verwunden. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. An jenem Tag, spricht der Herr, werde ich alle Pferde mit scheu werden und alle Reiter mit Wahnsinn schlagen. Und über das Haus Juda werde ich meine Augen offen halten und alle Pferde der Völker mit Blindheit schlagen. Also Gott selbst sagt, Jerusalem wird sozusagen zum Zentrum werden der Weltgeschichte in der Endzeit. Es wird sozusagen der Mittelpunkt des Geschehens sein. Und davon lesen wir auch hier, wenn der Bedränger kommen wird, wie ein Strom, so wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Und zu der Zeit des Endes wird der König des Südens, das ist Daniel 11, mit ihm zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Und er wird in das Land der Zierde eindringen. Und viele Länder werden zum Fall kommen. Diese aber werden seine Hand entrinnen, Edom und Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entkommen. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptes in seine Gewalt bringen. Und Libya und Äthiopien werden in sein Gefolge sein. Aber Gerüchte vom Osten und vom Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird ausziehen im großen Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Und er wird seine Palastzelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Das ist der Antichrist. Sein Wirken, seine Armee, seine Vorherrschaft in der ganzen Gegend. Und hier haben wir das gelesen und immer wieder kommt dieser Ausdruck in der Bibel und der Hauch des Herrn wird ihn vernichten, wird ihn aufhalten und nicht die Menschenhand. Auch das in der Endzeit ist es wieder nicht die Menschenhand, die da wirksam ist und etwas überwindet oder bewirkt, sondern es ist der Hauch wieder des Herrn. Wie wir gelesen haben, die Errettung der Menschen ist an dem Arm Gottes gebunden. Es war keiner, der für die Wahrheit eintrat und es war keine Wahrheit da. Und somit konnte er sich nur mit seinem eigenen Arm helfen. Und dann kommt nochmal der Bund Gottes mit Israel, das ist auch Zukunft. Wir sind ja in dem Genuss dieses Bundes, so lesen wir das im Hebräerbrief und lesen das immer mit großer Dankbarkeit, dass wir teilhaben an dem neuen Bund, aber Israel halt noch nicht, das Land und das Volk noch nicht. Das wird dann geschehen, wie wir hier gelesen haben, wenn sie ihre Sünden erkennen werden, wenn sie ihre Sünden bekennen werden. Und das wird ja auch, sagt ja Sacharja, geschehen an einem Tag. Dann werden sie den sehen, den sie durchbohrt haben. Und dann wird er ihnen auch Schild und Schirm sein. Der neue Bund, und dies ist mein Bund mit ihnen, mit dem Volk Israel, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ist, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werde ich nicht aus deinem Mund weichen, noch aus deinem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Dieser Ausdruck bis in Ewigkeit wird sehr oft auch auf das tausendjährige Reich verwendet, als ein Bild für eine lange Zeit. Jeremia hat ja diesen Bund beschrieben, damals auch im Zusammenhang der Verheißung. Und somit haben wir dann im Neuen Testament in Hebräer 7 das noch einmal auf die Gemeinde Jesu angewandt bekommen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. So heißt dieses Wort vom neuen Bund bei Jeremia. Nicht wie der Bund, den ich mit den Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund, den sie gebrochen haben, und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der Herr. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel schließen werde nach jenen Tagen. So spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott. Und sie werden mein Volk sein. Und sie werden nicht mehr jener seinen Nächsten und jeder seinen Bruder lehren und sprechen, erkenne den Herrn. Denn sie alle werden mich kennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Deswegen ist das noch ein Zukunftserlebnis für das Volk Israel. Das ist ein Einblick in die Zeit der Wiederherstellung und der Wiederaufrichtung des Volkes Israel. Ja, der Apostel Paulus hat ja sehr gut das zusammengefasst im Römerbrief, im Kapitel 11, das mit aller Deutlichkeit gesagt, die Zeit, dass Israel beiseite gestellt ist, ist eine Zeit für die Nationen, für die Völker, für das Evangelium für die Nationen. Und wenn die Zahl der Nationen, der Erretteten aus den Nationen voll ist, dann wird wieder Israel wiederhergestellt werden und dann beginnt auch das tausendjährige Reich. Somit wollen wir in dem abschließenden Zeit zusammen unserem Herrn danken. Es gibt eine Gerechtigkeit der Gnade Gottes und die schmecken wir, wenn die Sünde uns erstmal so wirklich bewusst wird. Und deswegen sind das geistliche Gesetze, Geschwister. Wem viel vergeben ist, der kann auch viel lieben. Deswegen ist das auch heilsam und gesund, wenn Sünde mal spürbar wird, wenn Sünde mal empfunden wird und wenn wir es aushalten, bis die Gnade uns sie abnimmt. Die Gerechtigkeit des Gehorsams, das war Kapitel 58. Gehorsam wird immer gesegnet. Und wir wollen danken. Gott wird die Zukunft vollenden. Sein Arm wird das tun, der Hauch des Herrn. Und wir wollen beten, dass wir Gottes Erkenntnis und Buße erleben, dass wir das kennen. Und so wie wir die Brüder sagten, das wollen wir weitergeben. Davon wollen wir Zeuge sein. Es gibt Ewiges. Das haben Menschen vor tausenden Jahren genauso erlebt, genauso gespürt, genauso erfasst. Und wir können uns immer wieder da reinfinden. Wie hörten wir das im Johannesevangelium? Das ist geschrieben, damit ihr glaubt und durch den Glauben Leben habt, jetzt und hier. Es ist wirksam. Wir wollen unserem Herrn dafür danken. Amen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für die erfüllte Worte deiner Propheten. Worte, die wir sichtbar gesehen haben, wie das angekündigt wurde, Jesus, wie dein Weg in diese Welt angekündigt wurde, wie du als Mensch geboren wurdest. Und immer wieder hat der Glaube das Herz der einzelnen Menschen erreicht. Und in ihrem Glauben haben sie mit dir einen Bund schließen können, der bleibt, der fest ist. Und so danken wir auch, dass die Zukunft auch wieder nicht in Menschenhand ist. Lass uns mutige Menschen sein, dankbare Menschen sein, Menschen der Hoffnung, denn du bist da, Jesus. Wir kennen dich und so wollen wir dich auch bekennen als unseren Herrn, als unseren Heiland, der Sünde wegnimmt, dass Sünde nicht mehr stört, der uns eine Zukunft schenkt und das Herz erfreut, mit Dankbarkeit erfreut. Und von dir kommen auch alle tägliche Gaben, unser tägliches Brot, Gesundheit, alles ist dir unterstellt und in deine Führung wollen wir uns auch ergeben, auch in diesem Abend. Amen.